Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine Q&A-Folge. Ihr habt mir auf Instagram Fragen geschickt und ich beantworte die in dieser Folge. Es wird abwechslungsreich, weil eure Fragen querbeet waren und ich freue mich schon sehr. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggin, über alles rund um Geld. Sponsorin von Money Matters ist die Bank Claire. Danke vielmals für die Unterstützung. Nach 2 Wochen Pause geht es weiter mit Money Matters und ich freue mich mega, dass du wieder zuhörst. Ich habe selber eine kleine Auszeit gehabt. Damals passend mit dem Podcast zusammen bin ich wirklich weg gewesen und habe ein bisschen Sonne genossen, während es in der Schweiz nochmal geschneit hat. Es könnte also nicht passender sein. Und ihr habt mir kurz vor meiner Pause, die ja auch eine Social Media Pause war, noch Fragen geschickt, die euch interessieren. Die schauen wir heute zusammen an. Und ganz viele von euch haben auch keine Frage geschickt, sondern einfach nur ein Dankeschön in den Fragesticker reingeschrieben. Und das freut mich mega fest. Damit ein riesengroßes Danke zurück. Eure Feedbacks machen mich sehr happy und ich liebe es, dass wir so einen Raum haben, wo jede Frage gestellt werden kann. Danke vielmals für euer Vertrauen. Falls du jetzt auch denkst, du möchtest mal eine Frage stellen, ich glaube, wir möchten wieder mal so eine Q&A-Folge, weil die letzte ist bei euch mega, mega gut angekommen. Und ich tue bei Spotify den Fragesticker rein, wo ihr könnt eure Frage schon mal platzieren. Die heutige Folge ist dann auch keine Anlageberatung. Ich werde ein Beispiel machen, aber das sind wirklich nur Beispiele zur Veranschaulichung. Und investieren ist immer mit Risiken verbunden und kann zu Verlust führen. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ist, was für Tipps würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen? Und ich glaube, ich würde mir da definitiv sagen, ich sollte anfangen zu investieren. Weil ich habe nämlich immer gespart, schon viel früher. Ich habe mit 11 oder 12 Jahren angefangen Babysitten. Es gibt so vom Roten Kreuz einen Babysitterkurs. Und den habe ich gemacht und habe dann recht viel Geld verdient, weil unsere Nachbarn ein Restaurant hatten. Und ich mega regelmässig konnte ihre Kinder hüten. Und somit habe ich auch in der Lehre schon gewusst, wie ich mit Geld umgehen und konnte sparen. Und bei Ferien und haben wir die immer leisten und so und habe gleich etwas auf der Seite gehabt. Und darum, ja, würde ich glaube mir wirklich selber sagen, fange der schon an mit kleinen Beträgen, anfange gute Routinen mit dem Investieren zu etablieren und vor allem anfange Erfahrung zu sammeln. Weil mit kleinen Beträgen passieren auch Fehler, aber sie sind halt viel weniger schlimm, weder wenn sie mit grösseren Beträgen passieren. Was ich mir aber glaube auch würde sagen, grundsätzlich, und das hat jetzt weniger mit Finanzen zu, als allgemein mit Lebensplanung, mein Lebenslauf ist sehr, sag jetzt mal, abwechslungsreich. wobei alles, was ich gemacht habe, mich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das hat mir auch alles immer wieder genützt. Von dem her genau, bin ich nicht per se unzufrieden mit dem ungeraden Lebenslauf. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, ich bin eher stolz drauf. Aber ich würde mir glaub, schon sagen, dass es Sinn macht, auch mal ein Ziel festzulegen. Weil das habe ich wirklich immer oder nie gehabt, sage ich es mal so. Und es war immer etwas, wo mir eher schwer gefallen ist. Dann die nächste Frage ist, wie würdest du für dein Kind ein Portfolio zusammenstellen? Ich würde es recht einfach machen, damit ich wenig Aufwand habe. Also analog von meinem Depot, wo inzwischen auch mit recht wenig Aufwand läuft. Entweder ganz, ganz minimalistisch mit nur einem ETF, der einfach die ganze Welt abdeckt. Das ist aber wirklich die Basic-Variante. Eher, glaube ich, so mit 2-3 ETFs. Um dann die Schweiz auch noch ein bisschen stärken, also den Anteil Schweiz erhöhen. Und dann wäre es eigentlich dann ziemlich ähnlich wie meins. Abgesehen von den Sachen, die ich noch habe, von meinen Anfängen, die ich ausprobiert habe. Aber so ein bisschen wirklich Welt-ETFs, Emerging Markets, vielleicht ein bisschen Small Caps, also auch kleine Unternehmen, bin ich auch grosser Fan. Aber vor allem würde ich auch schauen, dass dort genug Schweizer Franken drin ist. Dann würde ich einen Sparplan aufsetzen, einfach den Dauerauftrag einrichten und so den Durchschnittskosteneffekt nutzen. Also halt wirklich regelmäßig investieren. Wenn die Börse gut läuft, kann ich weniger Anteil kaufen. Freue mich aber, dass es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, dann komme ich mehr Anteile über und freue mich, dass ich mein Portfolio aufstocken kann. Genau. Dann hat jemand als Nächstes gefragt, was war meine letzte Investition gewesen? Ich habe meine ETFs aufgestockt, genau, der weltweite ETF und eben einen, der meinen Schweiz-Anteil stärkt, der hat aber nur die mittelgroßen Schweizer Unternehmen drin. Die SMI-Unternehmen habe ich vor ein paar Jahren mal selber Hand ausgepickt, weil ich nicht alle Unternehmen, die im SMI drin sind, wollte im Depot haben. Und das habe ich mir zutraut, dass ich gesagt habe, ich schaue dort die Unternehmen, die mich tatsächlich interessieren, an und schaue dann, welche es wirklich in meinem Depot landet. Zudem habe ich eigentlich diesen Frühling relativ viele Sachen gemacht, fällt mir gerade auf. Ich habe noch eine kleine Tranche Bitcoin endlich noch gekauft. Die Story habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ich habe dort leider keinen Sparplan und habe im Sommer noch das Gefühl gehabt, ich warte, bis der Bitcoin unter 25'000 fällt. Irgendwie aus irgendeinem Grund, wie das einmal so geht, wenn man eben nicht das automatisiert macht, kommt einem ja die eigene Psyche ein bisschen spielen und man hat ein Spiel. In Weg und man hat das Gefühl, man kann das Ganze timen. Und ich investiere schon lange in Bitcoin und habe das Gefühl gehabt, ich sehe, so bisschen, das geht noch mal tiefer runter. Ist dann nicht und das heisst, seitdem schaue ich einfach zu, was natürlich jetzt mega ärgerlich war. Darum mein Fazit zurück zu dem, was ich schon eigentlich weiss in meinem Kopf, dass ein Sparplan die bessere Option gewesen wäre. Genau, also ich habe einen ganz klassischen Fehler gemacht dort und habe jetzt halt ja, zu dem höheren Preis nochmal nachgekauft. Zudem habe ich in Sachanlagen investiert, also in Kunst, Handtaschen und noch ein Lego-Sets habe ich gekauft. Achtung, das mache ich aber nicht selber, weil dazu fehlt mir das Fachwissen. Also ich kann auch nicht Zugang oder das nötige Kleingeld, um da wirklich etwas selber zu kaufen, sondern ich mache das über eine App. Wenn du mehr wissen willst, wie man in so Sachanlagen investieren kann, dann kannst du die Folge 73 anhören. In Handtaschen, Uhren oder Lego investieren, lohnt sich das? Die nächste Frage höre ich mir dann gerade direkt eingespielt.
Hallo Angela, mich würde mal interessieren, ob du bei deinen Investitionen manchmal auch Gewinne entnimmst, um dir zum Beispiel was zu kaufen.
Nein, das mache ich nicht, weil ich befinde mich im Vermögensaufbau. Ich brauche das Geld aktuell nicht. Ich möchte, dass ich vom Zinseszins so stark wie möglich profitieren kann und dafür möchte ich ihn nicht unterbrechen. Klar, das braucht ein bisschen Disziplin und ich gönne mir in dem Sinn nichts aus den Investitionen. Das mache ich aber mit meinem Lohn. Zudem halte ich meine Fixkosten so tief wie möglich, weil ich einfach nicht möchte in der Lifestyle-Inflation verfallen. Die Lifestyle-Inflation, die ja besagt, dass wir manchmal unbewusst immer noch ein bisschen mehr sich gönnt, zum Beispiel im Restaurant. Hat man vielleicht früher nicht nur ein Dessert genommen oder sich keinen Kaffee gönnt, weil der einfach teuer ist. Und vielleicht auch noch ein bisschen auf den Preis geschaut und nicht die teuerste Pizza genommen. Und irgendwann hört man mit dem ein bisschen auf und so tut sich unmerklich der Lebensstil verteuern, ohne dass man sich bewusst ist, dass man den eigentlich erhöht hat. Und das ist jetzt mit dem Restaurant ein Beispiel, aber das gibt es natürlich aus ganz vielen Bereichen, dass man plötzlich eben vielleicht Kleider nicht mehr im günstigsten Laden einkauft. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, ist es noch etwas anderes, aber es kann eben manchmal auch sein, dass man das gar nicht bemerkt. Bei mir ist es aber auch noch so, dass Handtaschen jetzt wirklich für meinen eigenen Konsum, Luxusmarken und so Sachen für mich noch nie eine grosse Anziehungskraft hatten. Da gehe ich zum Beispiel lieber länger, nicht unbedingt luxuriöser, aber länger in die Ferien. Und das zahle ich aber dann eben mit meinem Einkommen aus der Erwerbsarbeit und nicht aus Dividenden oder Kursgewinn. Das kann man machen, ist aber einfach nicht meine Strategie. Ich möchte lieber mein Pensum, mein Arbeitspensum dann halt früher können reduzieren. Das ist eigentlich so mein grosses Ziel. Und somit ist mein Anlagehorizont nach wie vor mehr als 10 Jahre. Da ich aber auch früh im Leben mitbekommen habe, dass es auch für junge Leute keine Garantie auf später gibt, lebe ich schon auch im Jetzt. In meinem Dorf sind, bevor ich 25 war, 5 Personen aus meinem Jahrgang verstorben, die ich teilweise zu meinen engen Bekannten würde zählen. Und das hat mich sicher auch geprägt und ist sicher auch ein Grund, warum ich in meinen 20er so viel gereist bin und in den Tag hineingelebt habe. Und eben, warum ich auch jetzt keine Garantie dafür sehe, dass ich dann einfach alles später mache, mit 50, dann mit 60, dann so ein bisschen diese Aussagen. Aber eben mein Luxus heute ist eher so, dass ich oft auswärts esse, dass ich schöne Reisen gerne habe und Erlebnisse. Und das finanziere ich mir halt einfach mit dem Geld, das monatlich reinkommt, also mit meinem Lohn. Und dafür habe ich im Budget einen Anteil reserviert und ich finanziere das nicht aus Investitionen. Die nächste Frage ist, gibt es eine gute Liste mit den Top 10 ETFs? Gibt es, wenn man das googelt, aber, und jetzt Hashtag Klartext, habe immer noch das People-Pleaser gehen, aber das ist eigentlich eine Frage, die für mich ganz klar ein Zeichen ist, dass zu wenig Wissen vorhanden ist. Der beste ETF für was? Für welche Bedürfnisse? Brauchst du einen ausschüttenden ETF oder einen thesaurierenden? Oft sind die Listen international, aber für die Schweiz gibt es ja doch noch immer ein paar Besonderheiten. Welchen ETF suchst du überhaupt? Was möchtest du abdecken? Also du siehst, ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu und darum ist es da wie für mich ein Indiz, dass die Person noch mal sich mit dem Thema überhaupt befassen. Und das kann man zum Beispiel mit der Folge 8, was sind ETFs, mit der Folge 24, so investierst du in ETFs, oder mit der Folge 97, wo dann wirklich vertieft um ETFs geht, wo eine Folge für Fortgeschrittene ist. Also wenn anhören, dann in dieser Reihenfolge 8, 24, 97. Oder du kannst dich auch in die Warteliste für meinen Finanzkurs eintragen. Dort schauen wir wirklich ETFs von A bis Z an, wie du sie auswählst, was die Kriterien sind, wie du sie dir ins Depot holst. Genau, und der Link dafür ist in den Shownotes. Die nächste Frage ist, mit welchem Tool track ich meine Investitionen? Ich gebe zu, ich track meine Investitionen gar nicht. Beziehungsweise ich habe das einfach in der entsprechenden Anbieter-App, wo man ja immer auch in Performance sieht. Aber ich bin ja eher Mathe-Fool und ich bin jetzt auch nicht die, wo den Markt outperformen, sondern ich bin die sagt, ich eben, mit ETFs bin ich happy, ich brauche keine Überrendite. Und von dem her bin ich da nicht jemand, der noch wahnsinnig viel damit Zeit verbringt, die Sachen im Detail zu analysieren. Was ich kann, ist natürlich, dass ich mein Vermögen tracke oder dass ich mal auch im Excel etwas habe, aber ich brauche kein spezifisches Tool dafür, sondern mir reicht da wirklich so die App-Übersichten oder eben, dass ich mal im Excel dann die Sachen zusammentrage. Wer sich interessiert, es gibt aber ein Tool, das kostenlos ist und sehr viel abbilden kann, das heisst Portfolio Performance. Die nächste Frage ist ein bisschen länger, ich lese sie jetzt gerade vor. Ich, weiblich 40, alleinziehend mit 2 Teenies, bin noch am Schulden abzahlen. Ich habe ein Budget, aber es ist monatlich knapp. Ich habe alle Fixkosten geprüft und gesenkt. Ich habe aber Angst um meine Altersvorsorge aus diesem Grund. Welche Möglichkeiten gibt es? Also, was du sicher machen kannst, ist dich mit der Altersvorsorge befassen. Du bist 40, du kannst zum Beispiel mal eine AHV-Rentenprognose bestellen. Die kannst du nicht jedes Jahr bestellen, aber die kannst du ab und zu bestellen. Du kannst einfach googlen AHV-Rentenprognose. Dann aber auch die AHV-Lücke checken. Das ist der sogenannte IK-Auszug. Das ist zum Lücken prüfen. Das andere, die Rentenprognose, ist wirklich das Dokument, das schon mal aufrechnet, wo du stehst, wie viel Rente du überkommst, wenn sich von heute bis dann nichts ändern würde. Dann kommst du mal eine Idee über, was so monatlich deine AHV wäre. Dann kannst du den Pensionskassenausweis auch die Prognosen anschauen. Die siehst du dann in den monatlichen Betrag meistens, sondern einfach siehst, zumindest bei mir ist es so, siehst du das Kapital. Aber kannst auch mal, hast du mal eine Idee, was kommt. Damit du das ins Verhältnis setzen kannst, würde ich die monatlichen Kosten, die du im Budget ja schon hast, ausrechnen. Dort ist es so, dass du auch also Teuerung lassen wir mal weg, einfach halber, aber dass, ja doch, dass man sagt, man braucht doch gerade am Anfang von der Pensionierung doch immer noch recht einen ähnlichen Betrag. Bei dir sind die Kinder draussen, also gleich nochmal das Ganze nachrechnen, was ist so ein monatlicher Betrag, den du denkst, dass du wirst brauchen. Es kommen noch mehr Sachen, die du ein bisschen abschätzen musst, nämlich wie viele Jahre wirst du noch leben. Und wenn du jetzt sagst, ja, du denkst, du wirst 95, dann kannst du einfach den monatlichen Betrag mal 12, mal 30 und dann weisst du ungefähr, was für ein Betrag das ist. Es kann dich jetzt natürlich auch aus den Socken hauen. Aber das ist einfach mal ein erster Überblick. Mit 40 hast du eigentlich auch noch ziemlich viel Zeit. Also du hast noch 25 Jahre zum Einzahlen und zum Sachen aufholen. Und wie du sagst, es ist jetzt aktuell gerade vielleicht gar nicht mehr möglich. Und ich finde, das ist schon mal wichtig, du hast dich damit befasst und du weißt, du bist jetzt gerade in einer Position, wo es könnte optimaler sein könnte. Aber das heisst, du kannst nachher, wenn die Zeiten ändern, sich irgendwann auch wieder den Fokus auf die Altersvorsorge legen und auf den Aufbau dafür. Du kannst dann auch, wenn mehr Geld rum ist, halt das wirklich auch investieren, damit die Börse kann das unterstützen, dass du vom Zinseszinseffekt profitierst und dass das Geld noch vermehrt. Und darum sehe ich es jetzt eigentlich nicht ganz so schwarz wie du. Ich glaube wirklich, du hast noch Zeit. Aber du kannst das schon mal überschlagen, dass dir das vielleicht die Angst auch nimmt, dass du weißt, wie viel du brauchst. Du kannst dir vielleicht einen Plan machen. Und ich glaube, es gibt immer wieder Lebenssituationen, wo es einfach nicht möglich ist, dass man so viel einzahlt, wie man gerne möchte, oder so viel spart, wie man gerne möchte. Das kann auch der Fall sein, wenn man zum Beispiel eine Weiterbildung macht. Aber es wird wiederum Lebenssituationen geben, wo das anders aussieht. Und wichtig ist, dass man in denen dann einfach nicht vergisst, Da war ja noch was, wo müsste aufgeholt werden.
Hallo, liebe Angela. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und wir haben ein Haus. Und ich arbeite aktuell 30-40%. Es ist mir leider momentan einfach nicht möglich, mehr zu arbeiten. Jetzt ist meine grosse Frage, gibt es Sachen, die ich aktuell beachten muss oder die wichtig wären, dass ich sie jetzt schon irgendwie machen würde, damit ich später kein Problem habe im Alter. Meine Pensionskasse zahle ich erst jetzt im dritten Jahr ein, weil bis 25 Jahre nur der Risikoteil war. Nachher bin ich mit dem Mami sie halt nicht mehr in die Eintrittsschwellen hineingekommen und bin jetzt erst eben das dritte Jahr dran, dass ich PK kann zahlen. Gibt es Sachen, die ich jetzt noch beachten muss? Wäre toll, wenn ich irgendwie ein Feedback bekomme. Danke vielmals und eine gute Zeit. Tschüss!
Die Frage geht in eine ähnliche Richtung wie vorhin, aber ich würde auch sagen, zuerst mal checken, ob du noch vielleicht Lücken hast in der AHV aus den vergangenen Jahren, weil 5 Jahre rückwirkend kann man die ja noch füllen wieder. Denn Pensionskasse hast du ja schon im Griff, das klingt super und es ist ja eben, wie vorhin schon gesagt, einfach wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass dort vielleicht nicht so viel ist, wie könnte sein oder vielleicht bei anderen ist, aber man hat noch Zeit, um das auch aufzuholen. Dann hast du die 3 Säulen nicht erwähnt. Dort würde ich einzahlen, schauen, dass ihr vielleicht auch innerhalb von der Beziehungenabmachung habt, dass ihr einander da fair einzahlt. Und irgendwann sollte es jetzt möglich werden, dass man dort auch rückwirkend einzahlt. Da könnt ihr das zum Beispiel noch anschauen. Wenn nicht, kann es auch möglich sein, dass ihr einfach im Freien spart, also dass einfach sonst ein Konto für dich noch besteht und man investiert und die Lücken, die entstanden sind, probiert zu schliessen. Aber wichtig ist wirklich das Investieren auch wieder, dass der Kapitalmarkt da mithilft beim Vermögensaufbau. Und was auch noch sein kann, dass auch das Haus ein Teil von eurer Strategie ist für das Alter. Also entweder, dass es weiter bewohnt oder dass es auch sein kann, dass ihr sagt, ihr würdet dann verkleinern und Teil vom Kapital, wo daraus aus einem Verkauf resultiert, nutzen. Wichtig ist da auch, solange ihr verheiratet seid, ist es ja sowieso eigentlich eures, also auch die Altersvorsorge wird als wirtschaftliche Einheit angeschaut. In meisten Fällen ist es erst ein bisschen tricky mit, wer hat was, wenn man sich scheiden lässt. Da aber gleich einfach bedenken, in der Pensionskasse ist natürlich dann gleich, wenn man das jetzt teilen, ist natürlich für beide nur noch die Hälfte da und wenn man nicht 200% eingezahlt hat, sondern eben, wie du jetzt sagst, vielleicht 140, sind es dann halt auch ja, weniger für jede Person, sagen wir mal so. Dann ist die nächste Frage. Ob ich eine Versicherung habe für meine Katze? Nein, ich habe keine. Und nachträglich hat sich das mega fest gelohnt, wenn ich eine hätte. Wenn es irgendein Tierversicherer zulässt, hit me up. Aber das Büsi ist jetzt halt schon relativ alt, schon ziemlich krank. Und ich zahle das jedes Mal selber. Also das ist sicher etwas, was ich ändern würde, was ich machen würde, wenn die Katze jünger ist. Ich war doch ein bisschen blauäugig und jung und habe das Gefühl, ja, wenn es dann allzu schwer ist, ich bin aus vom Land, dann nachher. Ja, dann ist es so und inzwischen weiss ich, dass man das Tier so abgöttisch liebt, dass man ja, alles wird zahlen würde. Please take my money, hauptsächlich im Büsi geht es gut. Und darum, ja, rückwirkend würde ich sagen, ich hätte definitiv so eine Versicherung gemacht. Aber ich kenne mich nicht damit aus und kann keine empfehlen, weil ich nie eine hatte. Also habe ich keine Erfahrung damit. Die nächste Frage. Wegen der Abo-Fallen, wo ich immer wieder darüber rede, dass Abos ja einfach auch Kostenfallen sein können, weil man sie vergisst zu künden oder eigentlich gar nicht braucht. Welches Abo lohnt sich für dich total? Hey, für mich das Fitness-Abo, weil ich gehe tatsächlich. Also, wenn ich dort Kosten pro Mal abrechne, hat sich das definitiv gelohnt. Dann habe ich einfach ganz viele Abos fürs Geschäft, weil fast all die Tools, Newsletter-Tool, all die Sachen kosten recht viel Geld und kommen alle monatlich, was mich immer ein bisschen nervt. Ich kann eigentlich sonst wie gerade aktuell kein Abo denken, wo ich muss sagen, das lohnt sich mega, mega fest. Was ich wirklich sagen kann, was sich sehr gelohnt hat zum Kunden, ist Netflix. Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz freiwillig gemacht, sondern eher, weil ich definitiv nicht mehr hatte, wo ich schauen wollte. Ich habe es quasi Netflix durchgeschaut. Ja, immer wenn ich sage, ich habe keine Hobbys, könnt ihr mich an das erinnern. Aber ich habe so viel Freizeit, seit ich das gekündigt habe und der Fernseher läuft so viel weniger oft. Es ist mega krass, es ist mega raumfrei geworden ist. Und das kann ich wirklich allen nur empfehlen, um das mal wieder auszuprobieren, wie es früher war, vor Netflix. Es hat ganz viel Raum für Kreativität frei. Und wenn man muss bewusst sich aussuchen, dass man irgendetwas würde schauen und dann das raussuchen, das ist ganz anders. Also da haben sie schon sehr im Griff mit dem, dass es automatisch weitergeht und gerade die richtigen Sachen für einen vorschlägt. Ja, also von dem her, das Abo hat sich sehr gelohnt zum Künden.
Guten Morgen, Angela. Mich würde das Thema Haushaltsbudget sehr mal interessieren, dass das könntest thematisieren. Wir sind sehr gut aufgestellt, wie du das auch machst, Gott. Wenn der Lohn kommt, bei uns alles per Dauerauftrag weg. Aber auch Haushaltsbudget, also ja, ist auch budgetiert, aber das können wir irgendwie nie einhalten. Ich bin eigentlich ziemlich konsequent, eben auch gut organisiert und doch gelingt es mir nicht. Aus verschiedenen Gründen. Wenn man das mal noch ein bisschen mit Tipps und Tricks vielleicht von deiner Seite bearbeiten könnte, da würde mich wirklich wundern. Danke vielmals für deine Arbeit. Ist immer ganz spannend, was du machst und postest. Danke, tschüss!
Ich kann das mega gut verstehen und das kann auch frust sein, wenn man die Theorie hört und dann nachher immer denkt, oh, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich muss zugeben, ich bin auch jemand, der beim Geld ausgeben auch noch Komponenten hat, die einfach das intuitiv macht. Und wo es dann schwierig fällt, das wirklich so auf den Franken zu tracken. Gruß an meine Mami, die das nicht hat und wo dir jedes Jahr sagen kann, wie viel Geld sie für Gebühren, Abfall, Sack, Marken, ist das echt das richtige Wort für das, ausgegeben hat. Und das habe ich nicht. Ich sehe zwei Optionen. Das eine ist, dass man sich eben wirklich nicht zu fest verrückt macht mit dem, weil wenn es Ende Monat ja gleich aufgeht, dann ist es vielleicht einfach zu detailliert für dich. Dort finde ich die 50-30-20-Methode etwas mega Cooles, wo man einfach sagen kann, es ist ungefähr in diesen Töpfen, also es ist in diesen Töpfen, nicht ungefähr, es ist in diesen Töpfen, aber es ist halt ungefähr aufgeteilt und nicht mehr ganz fest abgebrochen in Haushalt, Essen und Krankenkassen und so, sondern dass man einfach die Kosten in diesen grossen Töpfen hat. Vielleicht noch schnell zur Ergänzung. 50-30-20-Regel besagt, dass 50% vom Einkommen für Fixkosten, also Miete, Krankenkasse, Lebensmittel ausgegeben wird. 30% sind für das Vergnügen, Ferien, you name it, was auch immer dir Spass macht. Und 20% sind für Sparen vorgesehen. Das andere, was man ausprobieren kann, ist ein sogenannter Sinking Fund. Und das ist, ich weiss gar nicht, wie man es auf Deutsch würde sagen, ob es auch einen Begriff gibt. Aber man kann sich so vorstellen, dass man wie sagt, wir haben einfach ein Budget, beziehungsweise einen Topf oder ein Konto, wo wir Geld dafür nehmen, wenn etwas kommt. Also anstatt, dass man wirklich alles ganz detailliert budgetiert hat, gibt es wie einen Topf, wo ein Betrag drauf ist und von dem nimmt man dann für die Ferien, für Versicherungen, die kommen. Und dann wird der kleiner und darum Sinking Fund, das ist wie geplant, dass der weniger wird. Und dann füllt man ihn wieder auf monatlich, aber der ist wie so fließend. Also das kann dann sein, dass er dann mal grösser ist und bei vielen kommen im Januar ein paar grosse Rechnungen, dann wird er kleiner. Und da müssen wir aber wie definieren, für was wird der Sinking Fund genutzt. Also in eurem Fall vielleicht, dass der Haushalt auch dort drin ist, dass die Versicherungen dort drin sind, Ferien ist dann wieder ein anderes Thema, weil das ist ja langfristiger. Aber dass ihr das vielleicht wie so regelt und einfach sagt, ja, es muss dann einfach unter dem Strich aufgehen. Und ob es dann diesen Monat ein bisschen mehr für den Haushalt war und ein bisschen weniger für etwas anderes oder über, ja, man schaut es eigentlich eher über eine lange Zeit an als über einen Monat, kann dann wie ein bisschen den Druck rausnehmen. Vielleicht könnte das sein, etwas sein, was für euch besser funktioniert. Ich glaube auch sonst, dass es mit Kind doch nochmal eine andere Nummer ist, um so ein Budget einhalten, weil ich habe schon gehört, dass es ja auch sehr viele unvorhergesehene Ausgaben gibt mit verlorenen Sachen und mit externen Sachen, die auf einem zukommen, mit irgendwie Schulausflügen und so Sachen. Also ich glaube, da ist wie ein bisschen vielleicht den Druck rausnehmen und sagen, es ist 5 Jahre mal gratis, es ist wirklich schwieriger. Und du hast natürlich noch andere Komponenten, dass du ja nicht allein bist. Das habe ich auch schon gehört, dass der Partner dann keine Lust hat, die Sachen regelmässig zu tracken und einzutragen. Und ich glaube, eben, da dürfen wir wirklich auch sagen, es gibt verschiedene Typen und wie man mit dem Geld umgeht. Und da musst du ein bisschen herausfinden, wie es für euch am Schluss am praktikabelsten ist. Eine Ergänzung ist mir aber noch wichtig hier. Das ist ein Tipp, den ich jetzt wirklich ihr spezifisch gebe, weil sie sagt, sie haben das mit dem Budget schon sehr gut im Griff. Natürlich macht es absolut Sinn, am Anfang oder auch längerfristig das mit dem Budget zu machen und auszuprobieren und auch ein bisschen probieren durchzuhalten. Also es ist jetzt nicht ein Appell an alle, ihr Budget über Bord zu schmeissen, sondern mehr einfach ein Tipp, dass es auch gut kann sein, dass es bei dem einen oder anderen nicht funktioniert und bevor es zu einem riesen Frust führt, kann man auch eine andere Option probieren. Aber zuerst müssen wir es probieren. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Die ist, wie kann ich etwas dazu verdienen? Ich arbeite momentan 80%. Und da kommt es ein bisschen darauf an, was du machen willst. Also wenn du ein Nebenjob haben, gibt es ja so Apps wie zum Beispiel Kupel mit 2 O, wo du wirklich so auf Stundenbasis kannst, arbeiten kannst. Es gibt ganz verschiedene Einsätze. Dann kannst du aber auch selber etwas aufbauen. Das braucht halt im Normalfall Geduld und Zeit, weil es nicht von heute auf morgen zu Geld wird, aber selber gemachte Sachen, basteln, kochen, einmachen, also da kann man sehr kreativ sein. Dann natürlich bloggen, Instagram, also etwas digital selber machen. Aber auch Freelancing, fotografieren, eine Webseite aufbauen, Texte schreiben, Nachhilfe geben, Haustierbetreuung, weiss ich, eben von meiner Katze. Es gibt wirklich Portale, wo man kann, sich registrieren kann, dass man kann Katzen Seiten oder auch Hunde ausführen. Also da gibt es verschiedene Optionen. Kommt natürlich sicher auch immer darauf ab, was du für Qualifikationen hast und was du dafür überkommst. Also ich weiss zum Beispiel auf dieser Katzenseite, wenn man irgendwie tiermedizinische Praxisassistentin ist und kann Medikamente geben, dann kommt man recht viel Geld über, wenn man so Cat-Sitting-Jobs annimmt. Kinderbetreuung kann auch etwas sein. Was wirklich daheim vom Sofa ausgeht, sind so Umfragen ausfüllen. Könnt ihr einfach googeln und findet ihr ganz viele Portale, wo ihr meistens ein paar, also irgendwie wirklich ein paar Rappen, also irgendwie 80 Rappen oder 1, 2 Franken bekommt, dafür, dass ihr bei so Umfragen mitmacht und die ausfüllt. Das ist einfach, manchmal gehen die 20 Minuten und du kommst irgendwie 3 Franken über, müsst ihr euch überlegen, ob es euch das wert ist. Und dann immer überlegen, wo es eine Marktlücke gibt. Was würdet ihr wollen. Ich habe zum Beispiel 2014 angefangen, auf Geschäftsreisen zu gehen und es hat echt nie eine schöne Business-Laptop-Tasche gegeben. Nur immer die Rucksäcke gegeben und dann die für die Männer, die Seitentaschen zum Tragen. Und ich habe da schon gedacht, hey Mann, warum gibt es das nicht? Und jetzt gibt es das ja überall. Das ist dann erkannt worden von anderen, dass das eine Marktlücke ist und jetzt gibt es mega viele Brands. Oder auch, wo ich jetzt zum Beispiel ein paar Mal gedacht habe, wäre ich sofort bereit zu zahlen, wenn es gesunde, selbstgekochte Mahlzeiten gibt, wo man irgendwie im Glas oder im Tupperware abholen oder geliefert werden, weil ich oft keine Zeit habe, um selber zu kochen und auch ein bisschen bequem bin. Und dann würde ich auch den Aufpreis zahlen, den das würde kosten, dass es jemand anderes machen würde. Also einfach wirklich denken, so, okay, was können die Leute brauchen, was könnte ich brauchen und dann daraus raus Ideen spinnen. Es braucht aber wirklich immer ein bisschen Zeit, so Sachen aus dem Boden zu heben. Ihr könnt immer daran denken, ich habe das ganze erste Jahr den Blog geführt, ohne irgendeinen Franken daran zu verdienen. Also es kommt wirklich, es ist eine langfristige Sache mit allem. Und man muss sicher auch Freude daran haben, weil sonst lohnt es sich dann wie nicht. Aber das sage ich, glaube ich, ganz viele, die irgendetwas selber angefangen haben. Danke vielmals für so viele coole Fragen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinlässt. Ab dann wieder jeden Montag morgen. Es wird um die Börse gehen. Also wirklich, wie funktioniert die Börse? Für was braucht es eine Börse überhaupt? Wie sieht es heute an einer Börse überhaupt so aus? Ich durfte hier einen spannenden Experten fragen und du kannst zuhören. Bis dann, eine schöne Woche. Ciao.